Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ihr habt mich ein bisschen erkältet und das ist auf den Stimmbändern gelandet. Tut mir leid, dass Sie so ein bisschen was Krächzendes hören müssen. Ich hoffe, Sie hören trotzdem das Evangelium. Wer in ein fremdes Land reist, bereitet sich vor. Impfung, Sonnenschutz, Wassertabletten, Trockennahrung. Im Ausland kann es immer wieder passieren, dass über Touristen gelacht wird. Sie haben keine passenden Kleider, verstehen die Sprache nicht, benehmen sich seltsam. Nicht vorbereitet zu sein, kann manchmal nicht nur mit Spott enden, sondern gefährlich, ja lebensgefährlich sein. Wer sich mit Sandalen im Gebirge oder ohne Wasservorrat in die Wüste begibt, ist in höchster Gefahr. Vorbereitung ist entscheidend für alle, die unterwegs sind. Noch in einem anderen Sinne sind wir als Menschen unterwegs, selbst wenn wir nie im Ausland waren. In dieser Hinsicht sind wir nämlich alle unterwegs. Es ist ein fataler Irrtum zu meinen, das Leben von uns Menschen sei lediglich die Spanne zwischen Geburt und Tod, gewissermaßen jener kleine Strich auf den Grabsteinen zwischen dem Geburtsdatum und dem Todesdatum. Im zweiten Glaubensartikel sagt es sich so glatt, wir haben es gerade miteinander gesprochen, von dort wird er kommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Was wir damit ausdrücken und meinen ist, wir sind als Menschen unterwegs zur Begegnung mit Gott. Und das biblische Wort für diese Woche, wir haben es schon gehört, sagt uns, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi oder es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Der Tunnel des Todes ist also nicht das Letzte. Danach betreten wir Neuland, nämlich die Begegnung mit Gott. Jeder Reisende ist froh, wenn er möglichst umfassend über das unbekannte Land informiert wird, in das er aufbricht. Wie töricht wären wir daher, wenn wir uns nicht über diese entscheidende Begegnung informieren würden, die uns allen bevorsteht. Jesus enthüllt Grundlegendes über diese Begegnung am Ende der Zeiten. Und er tut es nicht, um Angst zu machen, sondern er will, dass wir nicht auf unsicherem Boden oder im Nebel bleiben. Er will, dass wir klar sehen, worauf es bei Gott ankommt. Zunächst, der Gekreuzigte ist auch der Richter. Das kleine Kind in der Krippe, dem wir uns in den nächsten Advents- und Weihnachtswochen wieder zuwenden, der Leidensmann am Kreuz, das ist noch nicht alles, was wir von Jesus Christus zu wissen bekommen. Unser heutiger Abschnitt spricht von seiner Herrlichkeit, von seinen Engeln, vom Thron seiner Herrlichkeit. Alle Völker erscheinen vor ihm. Er ist der König. Das Kirchenjahr mit all den Bibelabschnitten für die Predigt ruft uns jedes Jahr nachhaltig die ganz verschiedenen Aspekte von Gott und seinem Handeln in Erinnerung. Jesus ist nicht nur der Mensch, der Bruder, der Freund. Er ist zugleich auch der Verherrlichte, der Richter. Heute sehen wir Jesus und seine Gemeinde noch in seiner Verborgenheit unter dem Zeichen des Kreuzes. Und oft genug ist er in dieser Verborgenheit und Schwachheit kaum zu erkennen. Dann aber ist er derjenige, der das letzte und abschließende Wort spricht. Er versammelt und er scheidet. Sein Urteil wird nicht angefochten. Es ist Spruch in letzter Instanz. Und Jesus gebraucht dafür das Bild vom Hirten. Er sammelt, er sucht, er geht nach, aber er ist auch der Hirte, der trennt, der auseinander, der scheidet. In unseren Kirchen trifft man immer wieder Darstellungen dieser biblischen Szene vom Gericht am Ende der Zeiten an. Und auf diese Weise werden die Gottesdienstbesucher daran erinnert, auch wir sind unterwegs zum großen Tag Gottes. Und deshalb gilt es, schon jetzt über unseren Alltagsfreuden und Alltagssorgen diesen Tag nicht aus den Augen zu verlieren. Und auch für uns ist es entscheidend, dass das biblische Wort unsere eigenen Vorstellungen, vielleicht auch Einseitigkeiten, zurechtrückt. Selbst wenn das Wort vom Gericht in unserer Zeit ungewöhnlich und unangenehm erscheinen mag, so ist es eben doch Gottes Wort, das uns die Wahrheit über Gott und das, was er tut, enthüllt. Dann das andere, der Richter entscheidet nach einer seltsamen Norm. Wie wird es hier begründet, dass einer auf die linke, der oder die andere auf die rechte Seite zu stehen kommt? Es geht um eine Mahlzeit, um einen Becher kalten Wassers, ein Dach über dem Kopf, eine Kleiderspende, einen kurzen Besuch im Krankenhaus oder im Gefängnis. Das heißt, Jesus nennt hier eine Reihe von unbedeutenden, schnell vergessenen Hilfeleistungen an ganz unbedeutenden Menschen, die plötzlich bei diesem Gericht ins Gewicht fallen. Und merkwürdig daran ist, weder die einen noch die anderen erinnern sich daran. Die zu Rechten fragen: Herr, wann sollten wir dir einmal gedient haben? Wir sind doch unnütze Knechte gewesen. Wann sollten wir dir selbst eine persönliche Hilfeleistung gebracht haben? Und die zur Linken fragen: Herr, wann sollten wir dir nicht gedient haben? Vielleicht haben sie in ihrem Leben sehr viel erreicht und auf die Beine gestellt. Und in alledem sollten sie den Menschensohn vergessen haben? Sollten wir uns tatsächlich einer Unterlassung, einer Verfehlung schuldig gemacht haben, so fragen sie. Jesus antwortet abschließend und bestätigt damit das ausgesprochene Urteil. Was zählt, ist das, was ihr an einem von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt. Wer sind diese Brüder von Jesus? Diese Frage beantwortet das Neue Testament sehr eindeutig. Bruder ist entweder der leibliche Bruder in der Familie oder der Bruder als Volksgenosse aus dem gleichen Volk, der Mitjude. Die dritte mögliche Kennzeichnung ist die Bezeichnung der Jünger von Jesus als seine Brüder. Es sind also diejenigen, die gemeinsam auf den Vater im Himmel hören und die deshalb Brüder genannt werden. Ein paar Kapitel vorher sagt Jesus: Wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Vielleicht kommt uns der Ausspruch in den Sinn: Alle Menschen werden Brüder. Doch das ist nicht die Botschaft der Bibel. Der Begriff Bruder bleibt im Neuen Testament auf die Jünger von Jesus beschränkt. Das heißt nun auch, der Weltenrichter Jesus zeigt seine Größe dadurch an, dass er ganz nahe bei seinen geringsten Brüdern und Schwestern ist. So nahe, dass eine kleine Wohltat an diesen unbedeutenden Jesusleuten ihm selbst gilt. Nicht umsonst heißt die christliche Gemeinde Leib Christi, so eng ist Jesus mit seinen Leuten verbunden. Ein kleines Beispiel lässt erahnen, was das bedeuten könnte. Ein christlicher Gemeindeleiter, der viele Jahre zuvor nach Sibirien verbannt wurde, erzählt: Als ich ankam, war es bitterkalt. Die Soldaten prügelten uns aus dem Zug. Wir lagen auf dem Bahnsteig, drohten zu erfrieren. Da kam ein Sibiriake. Wortlos nahm er mich mit in seine Hütte, gab mir zu essen und zu trinken, und ich durfte auf der Ofenbank schlafen. Er riskierte selber die Verhaftung, ich aber dachte an Matthäus 25, an die kleine Wohltat für einen der geringsten Brüder von Jesus. Warum haben die einen geholfen und die anderen nicht? Waren es bessere Menschen mit mehr Nächstenliebe? Wenn es so wäre, dann hätten sie sich sicher ihrer guten Taten erinnert und sie als ihren Verdienst gerühmt. Aber das tun sie gerade nicht. Sie können es auch nicht, weil sie schon lange vergessen haben, wie sie anderen beistanden. Sie werden zwar gerecht gesprochen wegen ihres Handelns, aber dies ist gerade nicht ihr Verdienst. Und so werden auch sie aus Gnade gerecht. Wir haben vor kurzem den Reformationstag begangen. Und da hören wir Jahr für Jahr neu: Nicht durch Werke, sondern durch Gnade und Glauben macht Gott uns gerecht. Jesus sagt mit seinem Wort vom Weltgericht nicht das Gegenteil. Gewiss legt er den Finger auf das Werk von uns Menschen. Doch es sind gerade nicht die Werke, die wir in unsere Lebenserinnerungen schreiben würden. Denn diese anderen, die in unseren Augen bedeutenden Werke, die kennen und loben wir nur zu genau. Was vielmehr vor ihm zählt, sind die schnell vergessenen Kleinigkeiten eben. Die Mahlzeit für den Hungrigen, der kühle Trank, die Übernachtung für die ohne Dach überm Kopf, gerade für die verfolgte Gemeinde von Jesus. All das ist bei Jesus nicht vergessen, weil es ihm selber getan wurde. Und wir? Jesus erzählt vom Weltgericht nicht deshalb, damit wir unsere Neugier über die Zukunft befriedigen können. Es wäre ein großes Missverständnis, sich mit verschränkten Armen im Sessel zurückzulehnen und zu sagen, so also wird es mal sein. Wie bei der eingangs erwähnten Reise geht es auch hier um die Vorbereitung. Wir gehen dem König, dem Herrn entgegen. Alles kommt darauf an, dass wir uns an seinem Wort orientieren und ihm Glauben schenken, denn unser Leben kommt auf seinen Prüfstand. Wenn Jesus vom Weltgericht spricht, dann legt er damit auf eindrückliche Weise sein anderes Wort aus: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wer neues Leben erfahren hat, wem die Schuld vergeben wurde und wer unter der Sonne der Liebe Gottes lebt, der muss einfach das weitergeben, wovon er lebt. Glaube ist nicht das Verwahrhalten von einigen christlichen Formeln. Glauben heißt vielmehr, aus dem Geschenk der Güte Gottes zu leben. Und das, was wir empfangen haben, drängt uns dazu, es mit anderen zu teilen und es an sie weiterzugeben. Wer von Gottes Güte lebt, der kann nicht nur mit eigenen Anliegen und Problemen beschäftigt sein. Da gehen einem die Augen auf für die Not des Nächsten. Da ist Zeit da, um zuzuhören. Da werde ich nicht um jeden Preis auf meinem eigenen Recht bestehen wollen, sondern ich begreife, unverdient beschenkt mich Gott mit allem, was ich brauche. Und davon kann ich weitergeben, sogar auch dann, wenn es der andere nicht verdienen sollte. so erwachsen aus dem Glauben an diesen himmlischen Vater, der uns überreich beschenkt, vielfältige Handgriffe für andere, so wie Jesus sie beschreibt. Aber alle unsere Aktivitäten wurden uns sozusagen von Gott selbst in die Hände gelegt. Sie entspringen ja aus seiner Liebe, aus seiner Barmherzigkeit, aus seinem Einsatz für uns. Jesus, der Retter und Richter, ruft hier als König denen zu seiner Rechten zu: Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn, ererbt das Reich. Sie erhalten Lohn, doch dieser Lohn ist Gnadenlohn. Der König, der ihn zuspricht, ist ja kein anderer als der Knecht, der die Sünde der Welt getragen hat. Der Richter ist der Gekreuzigte und Auferstandene. Und noch etwas. Der Lohn, den die zur Rechten erhalten, entspricht ja in keiner Weise den bescheidenen Diensten, die sie ausgeführt hatten. In überwältigender Weise überdeckt dieser Gnadenlohn alles, was sie getan hatten. Der Lohn ist das Geschenk der Vergebung. Dadurch werden wir Kinder Gottes. Wir dürfen zu seiner Familie gehören. Und es geht weit über alles hinaus, was wir je getan haben. Noch eins muss gesagt werden: Die geringsten Brüder von Jesus sind nicht immer deutlich zu erkennen. Erst am jüngsten Tag wird eindeutig klar, in wem uns Jesus Christus überall begegnet ist. Für uns als Gottesdienstgemeinde geht es darum, dieses Wort als Wort von Jesus und als Wort an uns heute zu hören. Er beschenkt uns mit seiner Liebe und sie soll hinausdringen zu den Nächsten. Für jeden aber kann ich zum Nächsten werden, wenn er oder sie mir oder ich ihm in den Weg trete. Der zukünftige Richter begegnet uns in verborgener Weise im geringsten Bruder, im leidenden und elenden Jesus-Jünger. Nochmal, nicht wir sind es, die diese geringsten Brüder eindeutig bestimmen könnten. Aber darauf kommt es auch gar nicht an. Gott beschenkt uns bereits dadurch, dass wir ihm im Großen und im Kleinen überhaupt dienen dürfen. In seiner Güte erlaubt er uns, seine Barmherzigkeit an andere weiterzureichen. Dieser Dienst ist klein und leicht und der Lohn ist voller Gnade, denn er ist schon bereitet, bevor wir waren. Amen. Wir singen von